Ich glaube, dass dieses Denken an die Katastrophe und dass alles miserabel ist, ganz verheerende schlechte Folgen hat. Wir sehen den Weisen immer in dem, der die Probleme sieht und sehen den, der sagt, dass es eigentlich besser wird als den Dummen. Diese Idiotie von Make America Great Again funktioniert ja nur in dieser Malaise, alles ist beschissen. Seit wir Homo sapiens sind, gibt es ausgezeichnete wissenschaftliche Arbeiten, die zeigen, dass es immer besser geworden ist.
Hallo und herzlich willkommen bei den Glücktagen im Kufsteiner Land, einer Veranstaltungsreihe, bei der wir uns gemeinsam mit spannenden Menschen auf die Spurensuche nach dem Glück begeben. Wir sind Birgit Enk und Hannes Dreichel, Kuratoren der Glücktage. Und mit diesem Podcast wollen wir die Gäste, die auf unseren Bühnen stehen, ganz persönlich kennenlernen. Gesprächspartner dieser Episode ist der bekannte, in New York lebende Vorarlberger Grafikdesigner und Künstler Stefan Sagmeister. Stefan wurde für seine Designs von Plattencovern für die Rolling Stones, Lou Reed, Aerosmith und viele mehr bekannt und hat dafür mehrere Grammys erhalten. In seiner jüngeren Karriere gestaltet er Filme, Bücher und Wanderausstellungen zu den Themen Glück oder Schönheit. Im Moment setzt er sich damit auseinander, wie sich die Welt innerhalb der letzten 200 Jahre für uns Menschen verändert hat. Am 13. Oktober ist Stefan Sagmeister gemeinsam mit Ali Maloji und der Live-Show Better is Now bei den Glücktagen zu Gast. Dort werden die beiden gemeinsam ergründen, warum jetzt die beste Zeit ist. Tickets und Infos findest du auf www.glück-tage.com. Nun aber zu unserem virtuellen Kaffeeplausch mit Stefan Sagmeister. Wir haben mit ihm über Denkstrategien und Denkfallen gesprochen, über künstliche Intelligenz und er hat uns erzählt, warum er glaubt, dass es jetzt besser ist als gestern. Wir steigen direkt dort ein, wo wir Stefan, so wie all unsere Podcast-Gäste, gefragt haben, was denn eigentlich Glück für ihn ganz persönlich bedeutet. Viel Spaß!
Mit der Definition möchte ich mich jetzt gar nicht so herumstreiten, aber ich kann sagen, was für mich funktioniert hat. Weil ich habe so relativ lange, es ist so zwischen 8 und 10 Jahre gegangen, ein Projekt gemacht, aus dem dann relativ schnelle Ausstellung und sehr langwierigen Film herausgekommen ist. Und das Projekt hatte ich schon auch mit dem Nebeneffekt oder angefangen zu sagen, also wenn ich jetzt da einen Haufen Research machen muss über das Glück und mit sehr vielen Wissenschaftlern und positiven Psychologen reden werde, wer weiß, vielleicht hat das einen Nebeneffekt, dass ich dann auch wirklich glücklicher werde. Und im Film selber haben wir ja ausprobiert 3 Strategien, die der positive Psychologe, der mir am engsten am Herzen war, also dessen Buch ich das Beste fand, der Jonathan Haidt, der hat in seinem Buch geschrieben, dass er die 3 Strategien als die effizientesten findet. Und das waren dann Medikamente, also legale Drogen, die kognitive Therapie und Meditation. Und die habe ich für den Film alle 3 ausprobiert. Die haben auch alle 3 ein bisschen funktioniert. Aber was eigentlich besser funktioniert hat, war die Zusammenfassung, die der Jonathan eigentlich schon im Buch geschrieben hat, die ich schon ganz am Anfang wusste, aber natürlich nicht richtig instrumentalisieren konnte, weil beim Buchlesen da einfach die Beziehung zwischen mir als Leser und dem Inhalt des Buches nicht lang und stark genug ist. Ich glaube, das ist auch der Grund, wieso bei kaum jemand diese Selbsthelfbücher wirklich funktionieren. Es ist nicht, weil die Information im Buch schlecht ist, sondern es ist einfach, weil die Beziehung zu dem Inhalt zu oberflächlich ist vom Lesen her. Und ich habe nachher also das, was der Jonathan schon gewusst hat, erst am Ende dieser 8 bis 10 Jahre Periode richtig kapiert und richtig verinnerlicht. Und das ist, dass ich versuchen kann, meine Beziehungen, sowohl die engen, also die Freundin, die Brüder, die Schwestern, die guten Freunde, als auch die weit entfernte Bekannte, auf eine Ebene zu heben, wo es dann hier und da, ohne dass ich dem nachrenne oder ohne dass ich es erwarte, kleine Glücklichkeiten dazwischen herauskommen können. Und ich kann das Gleiche versuchen bei meiner Arbeit und ich kann das Gleiche versuchen bei irgendwas, was größer ist als ich. Also bei vielen Leuten ist das die Religion oder das kann eine Umweltsache sein oder sowas. Und ich habe das eigentlich nicht wegen dem Jonathan, nicht wegen dem Buch, aber durch die langjährige Beschäftigung mit dem Thema dann eigentlich, ohne dass ich es wirklich verfolgt habe, automatisch umgesetzt. Und das hat zu sehr längeren, gut anhaltenden, positiven Phasen in meinem Leben geführt. Also ich habe ja während dieser 10-Jahre-Periode oder der 8-Jahre-Periode jeden Tag verschiedenste Aufzeichnungen gemacht. Nicht nur, wie es mir geht, aber auch Videotagebücher geführt. Also das war alles sehr penibel. Ich mache das nicht mehr, aber ich bin überzeugt davon, dass wenn ich es noch machen würde, dass ich messbar glücklicher bin als vor 10 Jahren. Aber das Traurige ist, die Tatsache, dass ich jetzt das sage bei euch im Podcast und das hört dein Hörer, da ist die Wahrscheinlichkeit ganz gering, dass das der Hörerin was nutzt, weil eben wie beim Lesen eines Selbsthelfbuches auch das Hören des Podcastes oder das Ansehen unseres Happy Films einfach keine tiefgehend genügende Verbindung herstellt. Also wir hatten deshalb auch das erste Bild in unserem Film heißt This Film Won't Make You Happier. Und das war nicht suffisant gemeint, sondern das war ganz ehrlich so gemeint.
Stefan, fallen dir Sachen ein, die diese tiefgründige Beziehung aufbauen würde? Also warst du so externe Impulse?
Absolut, aber das braucht eben die tiefere Beziehung. Also ich zum Beispiel eine kognitive Therapie wird immer erfolgreicher sein wie das Lesen eines Buches, selbst wenn das Buch genau den gleichen Inhalt hat, wie was die Therapeutin sagt. Und das ist in meinem Prinzip, lässt sich das 1:1 vergleichen mit, man wird die Wahrscheinlichkeit, dass man muskulös wird, ist höher, wenn man das mit einem persönlichen Trainer im Gym macht, wie wenn man es alleine macht.
Ja, Stefan, das ist ja ein Thema, wie du schon gesagt hast, das dich sehr, sehr lange schon begleitet, was du auch gut aufgearbeitet hast. Das ist ja immer alles sehr positiv bei dir behaftet, mit einem ähnlichen verbindenden Thema, so würde ich beschreiben. Und gestern lies ich ein Buch zufällig und da steht ein Zitat drin und man denkt, das schmeiße ich dir halt als erstes einmal hin und schaue, was du daraus machst oder drauf, wie du darauf reagierst. Und zwar das Zitat, Optimismus ist nur ein Mangel aus Information. Ha! Wie geht's dir damit?
Das klingt sehr wienerisch. Oder vielleicht noch östlicher. Ja. Von wem ist es?
Oh, von dem Dramatiker aus der DDR, Hans. Ja, müsst ihr nochmal nachschauen. Ja,
der hat natürlich Informationsmangel gehabt.
Ja, genau. Also.
Nein, also ich glaube sogar, es ist das Gegenteil.
Genau. Also ich hätte jetzt.
Ja, also, ja. Ich glaube wirklich, es ist nicht nur, dass er halb falsch ist, sondern er ist komplett falsch. Weil ich glaube, ein informierter Mensch, und zwar einer, der nicht nur auf die Kurzzeitmedien schaut, sondern sich auch über die lange Zeit informiert, wird wissen, und das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das ist einfach historisch nachgewiesen, dass sich die Welt, wenn man sie von der langen Seite her betrachtet, genau gegenteilig entwickelt, wie man das von den Kurzzeitmedien, also von den Nachrichten oder auch von Twitter oder X hören wird. Und das ist eine interessante Sache, weil die meisten von uns Menschen sind lieber am Leben als tot. Wir sind lieber gesund als krank. Wir sind lieber in Frieden als im Krieg. Wir leben lieber in einer Demokratie wie in einer Diktatur. Und alle diese Dinge können gemessen werden. Und alle diese Dinge sind gemessen worden. Es gibt ausgezeichnete Daten von den Vereinten Nationen, von der World Bank über genau diese Themen, die ich jetzt gerade aufgezeigt habe, wo es eine relativ große weltweite durch die Kulturen Übereinstimmung gibt, dass das ist besser, gesund ist besser wie krank. Ist so. Und wenn man sich da die Zahlen anschaut über die letzten 200 Jahren, sind die alle steil besser geworden. Und in diesen 200 Jahren gab es wahnsinnig viele Erneuerungen, unglaublich viele Erfindungen oder technische, medizinische, kulturelle Fortschritte. Jetzt gibt es genaue Zahlen über die 200 Jahre, aber es gibt ausgezeichnete Schätzungen über 500 oder über 2000 Jahren. Und das macht natürlich in meinem Leben einen großen Unterschied, weil ich denke, jetzt ist es, seit wir Homo sapiens sind, gibt es ausgezeichnete wissenschaftliche Arbeiten, die zeigen, dass es immer besser geworden ist. Wenn das jetzt 2000 Jahre lang besser geworden ist, dann gibt es doch einen relativ guten Indikator, dass es jetzt nicht auf einmal runtergehen wird. Und ich glaube, dass dieses Denken an die Katastrophe und dass alles miserabel ist, ganz verheerende, schlechte Folgen hat. Also zum einen das Große natürlich, dass wenn ich depressiv bin, für meine Umwelt nicht sehr nützbar bin, weder für meine Freunde noch für andere. Ich werde nicht gute Ideen haben, wie das die Klimakatastrophe zu verhindern ist, wenn ich depressiv bin. Wenn ich depressiv bin, liege ich im Bett und tue gar nichts. Wenn ich hingegen positiv eingestellt bin oder sage mal so, wenn ich weiß, dass wir in der Vergangenheit schon viel geschafft haben, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass ich mit den Problemen, die es ja natürlich massenweise gibt, dass ich mit denen umgehen kann und da wirklich was dazu geben kann. Und auf der anderen Seite ganz wahnsinnig wichtig, diese Idiotie von Make America Great Again funktioniert ja nur, wenn in dieser Malaise alles ist beschissen. Und wenn man dann aber fragt, wenn war es denn great, das Amerika? Vor 10 Jahren kann es nicht gewesen sein, weil da war der Obama in charge. Also die Republikaner können nicht gedacht haben, dass es vor 10 Jahren großartig war. Vor 20 Jahren war 9/11 und wir haben den Irakkrieg angefangen. Vor 50 Jahren, da kann es auch nicht gut gewesen sein, weil der Reagan ist unter dem gleichen Spruch kandidiert, Make America Great Again. Der Trump hat den nur vom Reagan gestohlen. Vor 100 Jahren spanische Grippe. Also wann war es dann super? Das ist alles eine absolute Idiotie. Aber was das Schlimme dran ist, und da ist die Linke mindestens so miserabel wie die Rechte. Die Linke will ja auch, die verbreitet ja auch, dass alles ganz schlimm ist und alle, dass wir alle am Rande der Katastrophe stehen. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die uns nicht weiterbringt und die vor allem, die uns nicht weiterbringt in der Lösung der Probleme, die es ja natürlich gibt.
Mhm. Ja, Angst ist wahrscheinlich ein schlechter Ratgeber, gell? In Bezug auf Kreativität da.
Zitat würde ich noch dagegen zeigen, dass wenn ich Optimismus ganz rational anschaue, sage mal, ich habe ein Problem, wo die Chancen, dass ich das löse, 50-50 sind. Wenn ich dieses Problem mit Optimismus angehe, kann ich das vielleicht zu 55 oder zu 60% bringen, die Chancen, dass ich das lösen kann. Also das heißt, von einer ganz normalen, rationalen Seite macht Optimismus Sinn.
Punkt. Ja. Das Zitat hat mir der Hannes jetzt nochmal recherchiert. Heiner Müller war's, DDR-Dramatiker.
Alles klar, ja, die Hamlet-Maschine. Das ist eh super, oder? Ich habe ja für den Heiner Müller mal ein Plakat gemacht als Student. Der wurde natürlich immer einer der Lieblinge, die im Schauspielhaus aufgebaut wurden. Und ich sehe das heute so anders. Ich war ein großer Fan. Und jetzt sehe ich das Heruntermachen der intellektuellen Welt, ob das jetzt der Heiner Müller oder der Thomas Bernhard ist. Ich sehe das, die arbeiten mit der gleichen Schiene wie die Kronenzeitung. Das ist nur auf einem anderen intellektuellen Niveau, aber die Strategie ist genau die gleiche. Weil es natürlich wir alle, ich auch leider Gottes, viel interessanter finden und auch den, der schreit und sagt, es ist alles beschissen, als viel intelligenter ansehen, wie der, der sagt, na, die Dinge sind eigentlich ganz gut. Da gibt's ein Zitat aus dem 18. Jahrhundert, der so sagt, der wir sehen den Weisen immer in dem, der die Probleme sieht und sehen den, der sagt, dass es eigentlich besser wird als den Dummen an. Mhm. Ist auch, muss ich zugeben, ist auch bei mir so. Es gibt einfach, wir haben als Menschen eine unglaubliche Liebe zum Drama. Teilweise kommt das aus unserer Ursteinzeit, weil man natürlich, wenn man den Tiger nicht gesehen hat, hat man ein Problem gehabt. Während man die Banane nicht gesehen hat, da gab es noch eine zweite oder dritte um die Ecke. Also die Amygdala ist natürlich schon für die negativen Nachrichten gebaut. Aber ich glaube, das lässt sich als zivilisierter Mensch, also das lässt sich bekämpfen.
Stefan, was ich mich gefragt habe, du hast ja intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt. Ich glaube, so im Zeitraum von 200 Jahren, was sind die Fakten, was ist besser geworden, wie haben sich die Dinge entwickelt? Bei deiner intensiven Recherche, was war so das Thema, wo du am meisten Aha-Erlebnis gehabt, wo deiner Meinung nach die größte Gap ist zwischen Realität und öffentlicher Wahrnehmung?
Ich meine, da gibt's viele, oder? Aber ich erzähle mal das, was eigentlich dieses ganze Projekt ausgelöst hat. Ich war also auf der amerikanischen Akademie in Rom. Das ist so eine sehr schöne, noble Organisation, wo 70 Leute frei arbeiten, also so eine Art Künstlerghetto. Ich hatte ein wunderschönes Studio mit Blick über ganz Rom. Der Studio hatte draußen ein Täfelchen gesponsert von David F. Rockefeller. Und so hat es auch ausgeschaut. Und da gab es jeden Mittag und jeden Abend ein ausgezeichnetes Essen. Und das war also so eine salonartige Atmosphäre. Und ich bin einmal am Abend neben einem sehr gescheiten Rechtsanwalt gesessen. Das war der Ehemann von einer Künstlerin, die geladen war. Also der war nur als Partner mit dabei. Und der hat mir erzählt, dass das, was wir jetzt sehen in Ungarn und in der Türkei und damals noch in Brasilien, dass das das Ende der modernen Demokratie bedeutet. Das werden wir also sehen. Und ich habe dazu nicht viel gesagt. Dann habe ich mal am Abend, bin ich noch mal ins Studio zurück und habe das kurz gegoogelt. Moderne Demokratie, wann hat sie angefangen? Und dann hat sich herausgestellt, dass vor 200 Jahren gab es genau ein demokratisches Land, die USA. Vor 100 Jahren gab es 18 nach dem Zweiten Weltkrieg und heute gibt es 86. Es ist zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, dass mehr als die Hälfte aller Leute in einer Demokratie wohnen. Das heißt, dieser hochgebildete, gescheite Mann hatte keine Ahnung von der Welt, in der er lebt. Keine Ahnung. Komplett falsch. Das geht natürlich nie in der Geraden rauf, das geht immer ein bisschen auf und ab und wir haben jetzt in den letzten 3-4 Jahren gerade ein paar Downs erlebt. Aber insgesamt wohnen wir in der absoluten Hochblüte, im goldenen Zeitalter der Demokratie. Das war der Auslöser fürs Projekt, weil das fand ich wahnsinnig interessant, dass ein Mensch, der intellektuell super gescheit ist, keine Ahnung hat von der Welt, in der er lebt. Komplett falsch informiert. Das stimmt natürlich, dass es in China undemokratischer wird. Ich war gerade dort vor 10 Tagen, oder? Und das wird es immer geben. Aber insgesamt auf die Welt gesehen, ist er total falsch gelegen. Und das ist in vielen Sachen so. Und wir machen dadurch falsche Entscheidungen. Mhm. Und das ist für mich als Kommunikationsdesigner, war das natürlich ein saftiges Projekt. Dem nachzugehen, wo sind wir sonst noch überall falsch, was hat sich sonst wie entwickelt. Und wir haben in der Zwischenzeit einige Ausstellungen gemacht. Also ich komme aus Tokio, da war eine eröffnet, eine andere ist derzeit in Südamerika unterwegs. Und ich bin gerade dran, also ich treffe mich auch hier jetzt in Wien mit einigen Leuten und schaue, ob wir irgendwas in Europa machen können. Und es kommt in ein paar Tagen kommt ein Buch raus, das heißt Now is Better, wo das Ganze nochmal mit viel Detail und 1000 Bildern besprochen wird. Weil mir liegt natürlich wahnsinnig viel dran, dass es nicht nur Dinge gibt in den Galerien für Leute, die sehr begütert sind, sondern wir haben zum Beispiel in den Galerien auch dazwischen den Ölbildern, die Einsätze haben, haben wir auch Rahmen mit Postern, die perforiert sind, die man abreißen kann und gratis mit nach Hause nehmen. Mein Interesse ist natürlich, dass es auf allen Richtungen, gratis bis zu teuer, Dinge gibt, daran erinnern, dass das, was man gerade auf Twitter oder X gesehen hat, nicht den Untergang der Welt bedeutet. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nein, passt gut. Hannes, gestattest du mir noch eine Frage? Wir sind ja jetzt in einem Zeitalter, in dem Digitalisierung und gerade künstliche Intelligenz, der Wandel ganz, ganz starkes Thema ist, auf viele Menschen auch sehr beängstigend sie auswirkt. Ich habe Freunde im Umfeld, die sich schon überlegen, wie sie sich beruflich weiterbilden, auch Grafikdesigner, die sagen, da gibt's einfach viel, was da ersetzt wird. Du mit deinem Blick jetzt auf das Thema und immer mit dem Blick Now is Better. Wie stehst du zu der Thematik?
Also die AI ist, also das heißt bei uns anders, oder? KI.
KI, ja.
KI, ja. Ja, also KI ist natürlich ein komplexes Thema, weil das so gut ist. Mhm. Und weil die Veränderung doch sehr groß ist und weil es anders funktioniert, wie, sagen wir mal, technologische Entwicklungen der letzten 10 oder 20 Jahre. Sagen wir mal, die Entwicklung der Fotografie, das hat natürlich wahnsinnig vielen unteren und mittleren Fotografen den Job gekostet, weil man jetzt im Prinzip ein fast professionelles Foto mit dem iPhone herkriegt. Was früher auf Postkarten gedruckt worden ist, kriege ich mit ein bisschen einer Mühe mit dem iPhone zusammen. Das hat aber den Spitzenfotografen, den weltweit besten Fotografen nicht viel gekostet, weil auch das kriegt man mit dem iPhone nicht zusammen. Da ist einfach nachher doch mehr dahinter. Bei AI kann das sehr wahrscheinlich anders sein. GPT-4 hat jetzt schon die Rechtsanwaltprüfung in New York State geschafft. Und ich habe ein Interview mit dem CEO davon gehört und hat gemeint, immer ein Jahr oder zwei ist es wahrscheinlich der beste Rechtsanwalt Amerikas. Und diese Entwicklung ist eine andere und da glaube ich, ist es sehr schwer, die gewissen Folgen vorauszusagen. Wenn ich mal die Geschichte der großen Erfindungen der letzten 100 Jahre anschaue, dann sehe ich, dass man immer gab es eine große Gruppe, die wahnsinnig Angst davon hatte. Es gab bei der Erfindung der Fotografie viele Künstler, die gemeint haben, das ist das absolute Ende der Kunst. Und zwar wichtige Künstler. Jetzt sind wir 100 Jahre später oder 150 Jahre später und es gab noch nie so viele Künstler wie heute. Und da erwarte ich mal schon irgendwie eine ähnliche Entwicklung. Also so ich glaube, dass es 5 Jahre lang oder eine gewisse Periode lang wahnsinnig viel Probleme geben wird, weil wir auf die nicht gefasst sind und dann wieder neue Einstellungen machen müssen, um diese Probleme zu beseitigen. Also sicher eines der, was auf uns zukommt, sehr stark ist, dass man einem Bild und einem Video nicht mehr glauben kann. Aber da gibt es viele andere Berufssachen, ist das eine. Insgesamt glaube ich, dass wenn wir also auf diese Sachen reagiert haben, dass wir damit umgehen werden wie mit Erfindungen der Vergangenheit, nämlich dass es am Schluss mehr Menschen gegeben hat, die mit einem Hammer ein Haus gebaut haben, als jemand anderen den Kopf eingeschlagen haben. Und ich nehme an, das wird mit AI in eine ähnliche Richtung gehen. Schau, ich war vor einem Monat auf einer Konferenz, wo zwei gute Leute einen ausgezeichneten die Gefahren von AI Vortrag gehalten haben. Und auch ich fand den besten Vortrag der Konferenz. Und die haben einige ausgezeichnete Punkte gemacht. Trotzdem glaube ich, dass wir das am Schluss, wenn wir die nicht vorhersehbaren Nebenwirkungen wieder beseitigt haben oder zumindest vermindert haben, auch AI insgesamt positiv verwenden werden.
Ja, so wie mit eigentlich allen technischen Erfindungen, oder? Weil sobald einmal was erfunden war, hat man es eh nie mehr rückgängig gemacht. Also der Mensch passt sich an die Technik an und nicht die Technik an den Menschen normalerweise.
Ja, also. Ja, ich übergebe gerne an dich jetzt, Hannes.
Ja. Dürfen wir haben noch eine Frage an dich. Wir fragen normalerweise unsere Gäste immer, welche Farbe Glück für sie hat. Und in deinem Fall wollen wir aber die Frage ein bisschen abändern, weil du ja sehr viel mit Gestaltung und Formen zu tun hast. Welche Form hat denn Glück?
Ja, das ist ganz einfach. Also das, die populärste Form der Welt in jeder Kultur ist der Kreis. Das sehe auch ich so. Habe auch ich selber auf Instagram gefragt, oder? Meine halbe Million Leute, was ist denn eure liebste Form? Auch da ist der Kreis mit riesen Abstand gewonnen, Riesenabstand. Und bei der Farbe würde ich sagen, wäre es blau. Das ist aber auch in unserer DNA drin, weil das der blaue Himmel halt immer der sichere Himmel war und das blaue Meer immer das sichere Meer war. Also das ist auch in jeder Kultur, wo gemessen wurde, ist blau die überragende Lieblingsfarbe.
Mhm. Dankeschön. Und die letzte Frage von uns. Wir haben ja kennengelernt, dass sehr wissbegierigen Menschen, der sich auch sehr viel für Geschichte interessiert. Wenn es jetzt eine Zeitmaschine gäbe und du dir aussuchen könntest, wo du hinreisen könntest, wohin würdest du denn reisen wollen?
Unbedingt in die Zukunft.
Und damit den Menschen zurück. Gibt es überhaupt Menschen?
Ja, hundertmal.
In die Zukunft?
Ja, okay. Und zwar aus ganz rationalen Gründen, weil wenn du nicht der Kaiser bist oder am Hof warst, wurscht, wohin du gehst, war es immer miserabler. Also als kurzes Beispiel, in Frankreich im 18. Jahrhundert war der Kalorien-Intake, was heißt denn das auf Deutsch? Das
Kalorienverbrauch oder
der Kalorienverbrauch des durchschnittlichen Franzosen auf der gleichen Stufe, wie er in den 70er Jahren in Ruanda war, als Ruanda das ärmste Land, das unterernährteste Land der Welt war. Also das heißt, in Frankreich im 18. Jahrhundert, da ist es dem König gut gegangen und dem Hof rundum. Und der Rest war, nach UN-Bestimmungen, extreme poverty, also extreme Armut. Und das heißt, dadurch, dass das 90% der Franzosen ausgemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei den 90% dabei wäre, extrem hoch. Also in die Vergangenheit würde ich sicher nicht gehen. Aber ich müsste mir überlegen, was interessant wäre in der Zukunft. Ich glaube, so 70 oder 100 Jahre müsste super sein. Weil da hätte sich natürlich brutal viel getan in der Zwischenzeit. Das würde ich mir gerne mal anschauen. Ja. Super. Ich danke euch vor der schönen Hauserzeile und ich sehe euch in gutem Monat.
Genau,
super, sehr
genau.
Gut. Okay, ciao, schöner Tag.
Das war unser virtueller Kaffee mit Stefan Sagmeister. Wenn ihr den Ausnahmekünstler gemeinsam mit Ali Maloji live erleben wollt, dann habt ihr dazu am 13. Oktober 2023 Gelegenheit. Da wird er nämlich bei den Glücktagen im Kufsteiner Land zu Gast sein und zwar mit der Live-Show Better is Now. Alle Infos und Tickets auf unserer Website www.glück-tage.com oder via Instagram. Wir freuen uns, bis bald und Glück auf!